Moin Moin und Kalimera. Herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute berichten wir über die Kikladeninsel Syros. Unser Gast ist wieder Kiki Baron, eine preisgekrönte Journalistin und selbst Podcasterin. Syros ist klein, aber fein, glamourös und zugleich unbeschwert, mondän und doch authentisch. Freut euch also auf dieses Kleinod. In der heutigen Folge berichten wir über marmorbeschlagene Straßen, verborgene Mestizs, Badeerlebnisse und über eine verlorene Sonnenbrille. Tja, wem ist das nicht schon mal passiert, dass die Sonnenbrille im Urlaub verloren geht oder einfach verschwindet? Deshalb verlosen wir heute auch einen Gutschein für eine Sonnenbrille im Wert von 150 Euro. Ein guter Grund, heute mal reinzuhören, nicht wahr? Kiki, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Du stellst uns heute die Insel Syros vor. Und ja, vielleicht kommen wir dazu nachher nochmal ein bisschen über Athen zu sprechen. Ja, das ist für dich eine Neuentdeckung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist eine Neuentdeckung und natürlich auch ein Riesenschritt. Flug von Tahiti nach Syros.
Normalerweise fliegen wir ja ab Deutschland, gell?
Ja, genau. Wir fliegen, in dem Falle fliegen wir erstmal am besten nach Athen und fahren dann von Athen mit dem Bus oder mit dem Taxi, je nachdem, nach Piräus. Und von Piräus aus gibt es zwei Fähren nach Syros. Einmal eine etwas langsamere, die dauert 4 Stunden, einmal etwas schnelle, die dauert 2 Stunden. Es hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wann man landet, sag ich mal. Man könnte aber auch, es gibt auch eine Flugverbindung nach Syros, die dauert dann nur 20 Minuten, aber ich glaube, zurzeit geht die mal gerade nicht.
Also das ist ja natürlich wahrscheinlich ein schönes Erlebnis, auch einfach die Insel vom Wasser aus zu entdecken. Ähnlich wie bei Kreuzfahrten hast du ja ein ganz anderes Feeling, wenn du vom Wasser an die Insel rankommst, als wenn du nur auf dem Flughafen irgendwo landest, ne?
Das ist völlig richtig. Und Syros, muss man nochmal kurz voraus, Syros ist inmitten der Zykladen oder Kykladen, liegt wirklich mittendrin. Das Ganze ist ja ein versunkener Vulkan sozusagen, riesig groß, Krater. Und da ganz in der Mitte liegt Syros. Und Syros ist eigentlich sogar die Hauptinsel, so klein wie sie ist, mit der Hauptstadt Hermopolis. Das ist die Hauptstadt der Zykladen, das ist auf alle Fälle sicher so. Und wenn man da jetzt mit der Fähre hinkommt, dann denkt man so anfangs, naja, okay, noch so eine Insel, ein bisschen kahl und felsig, also auch nicht viel anders als so das benachbarte Mykonos oder Paros, von Ferne jedenfalls so. Und dann macht die Fähre eine Kurve und man fährt in eine weite Bucht ein und da liegt dann dieses bezaubernde Städtchen Hermopolis. Und das ist schon ein wirklich traumhafter Anblick, weil Hermopolis rankt sich über zwei Hügel gewissermaßen nach oben. Auf beiden Hügeln oben steht eine Kathedrale, beziehungsweise auf einem steht eine Kathedrale und auf dem anderen ein großes Kloster. Und unten drunter schichten sich dann so die Häuser, die so im, man hat mal so, also, und zwar im Bund. Also diesmal nicht wie auf anderen Inseln in Weiß und Blau, sondern sie sind eher bunt. Und Architektur ist erinnert an venezianische Architektur, was dann ja, wiederum mit der Geschichte wirklich zu tun hat, ja.
Genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Unterschied vielleicht einfach nochmal rausstellt zwischen Mykonos, Delos und Santorin, die ja nun die Inseln sind, bei der man sofort die Instagram-Bilder, weiße Wände, blaues Meer und irgendeiner mit dem Sonnenhut am Pool, am Infinity-Pool im Kopf hat und denkt, okay, das ist Griechenland, da so sieht die Ägäis aus, so ist absolut, sind alle Inseln in Griechenland. Und das ist ja auf Syros wirklich definitiv anders.
Nein, da hast du recht, es ist völlig, völlig anders. Und dieses Weiß-Blau findest du zwar hier und dort auch, also die Architektur, aber im Prinzip es ist anders. Wie ich schon sagte, das Hauptstädtchen, muss man sagen, es ist sehr bunt und das ist auch richtig, ich sag mal, normales Leben, also nicht touristisches Leben, sondern einfach normales Leben und mit Märkten und wunderschönen Straßen und Gassen und insgesamt sehr viel Kultur. Es gibt da ein sehr großes Theater beispielsweise und also allein das Rathaus, überdimensional groß, neoklassizistisch gebaut. Da war sogar ein Bayer, der das gebaut hat, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Geschichte der Insel ist ganz anders als von den anderen Inseln. Die war also im 19., also schon vor 2000 Jahren, muss ich mal sagen, bei Homer taucht sie auf in der Odyssee. Das,
man oh weiß, Gott, jetzt denken alle an die Schule, da war doch irgendwas mit Homer genau. und Odyssee. Was war das denn nochmal?
Ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel, wenn man das will.
Wir werden jetzt im Moment unsere Zuhörer etwas in Anspruch nehmen.
Genau. Aber das Spannende ist eigentlich, wenn wir schon von Kultur sprechen, also Syros bzw. Hauptstadt Hermopoli ist ein Zentrum der Kultur, sogar von ganz Griechenland. Und ich weiß im Moment nicht, wie es in diesem Jahr ist. Letztes Jahr war es auch nicht das, was man dachte. Aber da finden sehr viele Festivals statt. Ein Jazz-Festival, ein Film-Festival, ein Tango-Festival. Über den ganzen Sommer ist da in der Richtung eigentlich was los. Sag ich mal, zu normalen Zeiten.
Ja, normale Zeiten haben wir im Moment
wirklich. Nee, haben wir leider nicht.
Aber das blenden wir einfach mal aus und stellen die Insel vor mit ihrer ganzen Schönheit und mit ihrer Einzigartigkeit. Ich darf nochmal zurückgehen auf das, was du eben sagtest. Da ist ein reelles Leben, eine reelle Stimmung. Ich glaube, wenn man das so sagen darf, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist genau auch nicht nur der optisch mehr venezianische Stil, also dieser Mix zwischen griechischer und italienischem Einfluss, sondern auch halt eben die Tatsache, dass du halt eben nicht nur durch Gassen gehst, wo ein Souvenirladen, ein Kitschladen, ein Essensladen neben dem anderen quasi hausiert und du im Grunde genommen so ein bisschen eigenes Leben vermisst. Auf Mykonos ist es sicherlich ganz anders, da gibt es ein eigenes Ambiente, aber auf Santorin erscheint mir sehr viel steril. Wenn man dann abends bleibt, dann hat man eine ganz andere Stimmung und viele Läden, hat man das Gefühl, sind nur erbaut worden für die ganzen Kreuzfahrtschiff-Passagiere, die da ausgeladen werden.
Ja, da können wir gleich auf Kreuzfahrer kommen. Also auf Syros landen überhaupt keine großen Kreuzfahrer. Es gibt, also wenn überhaupt, dann nur kleine, sag mal so wie Silver Sea oder von Ponant oder so, einfach aus dem einfachen Grunde, dass die Insel ist sehr klein und hat viele, ich sag mal, schmale Straßen, sehr kurvig und so weiter. Und die könnten diese Mengen von Leuten überhaupt nicht bewältigen. Und eigentlich, so wie ich das verstanden habe, sind die auch ganz froh, dass sie so ein bisschen auch, nicht ein bisschen, sondern überhaupt vom Massentourismus ignoriert werden.
Und ja, das hat natürlich auch Vorteile, ne? Gerade wenn eine kleine Infrastruktur da ist. Also
ja,
ist
eine sehr schöne Infrastruktur. Also in der Stadt beispielsweise, die Stadt ist wirklich zauberhaft mit kleinen Palästen und mit marmorbeschlagenen Straßen. Also man kann sehen, dass das die Insel eigentlich auch zumindest sehr reich war. Und man hat aber auch heute noch das Gefühl, dass es den Leuten dort trotz allen Krisen ziemlich gut ist. Das kommt natürlich, weil die auch eine eigene Wirtschaft haben und die gar nicht jetzt auf Tourismus basiert. Natürlich gibt es da Tourismus, aber ich sag mal, als die Insel entwickelte sich richtig, oder die Stadt entwickelte sich eigentlich erst im Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar aufgrund von Flüchtlingen, die dort angekommen sind, katholische Flüchtlinge, die von ihrer Insel verschwanden, die Insel Chios. Und nachdem die dort angekommen sind, die haben, ich sag mal, Handwerk mitgebracht, ja, und es entwickelten sich, und Wissenschaften. Und es entwickelte sich dort sehr viel an Webereien, Glaskunst,
also Glasbläserei, oder?
Ja, beispielsweise Keramik, viele Wissenschaften erblühten dort. Und beispielsweise, es wurde das erste Krankenhaus da errichtet, das erste Gymnasium in Griechenland, dann eine große Werft, wo das erste Dampfschiff vom Stapel lief in Griechenland, Seifenfabriken gab es da und so weiter und so fort. Das heißt, es war sehr viel Industrie dort, und das hat auch die Stadt, sag ich mal, damals so einer der prachtvollsten und einer der reichsten Städte des Landes überhaupt, also des Landes Griechenland überhaupt gemacht. Und bis heute ist Syros bzw. Hermopoli ist Verwaltungszentrum.
Außerhalb von Ermopoli, wie stelle ich mir da die Landschaft vor?
Also es ist hügelig, teilweise ziemlich steile Hügel, wo sich dann so kleine Straßen hochschlängeln. Manchmal ist auch nur Schotter. Viele kleine Buchten, zum Teil mit Stränden, sehr schönen Stränden, an denen dann auch die eine oder andere Taverne mal steht. Und es gibt so ein paar kleine Dörfchen. Ich denke, am größten ist genau auf der anderen Seite der Insel, auf der anderen Seite des von Ermopoli liegt das Fischerdorf Kini. Sehr beliebt. Vor allen Dingen, sag ich mal so, bei den reichen Athenern. Die haben da ihre Ferienhäuser oder Villen. Und und entsprechend ist da die Atmosphäre. Es gibt da auch so, also wirklich entzückende Tavernen mit hervorragendem Essen. Weil man merkt da irgendwie, dass die Leute hier hingehen, der Anspruch ist sicherlich ziemlich hoch. Es gibt in den Tavernen sogar hervorragende Weine, ja. Griechische Weine ist auch was ich erstmal gelernt habe, als wir da im Oktober gewesen sind, dass in Griechenland, man erinnert sich vielleicht an früher, so ein Wein, der einen schweren Kopf machte. Aber irgendwie, zur Studentenzeit und so war das alles machbar.
Heutzutage, ja, so griechischer Wein, das war immer für mich eher ein Albtraum.
Wir denken an Udo Jürgens.
Aber das war eher für mich ein Albtraum immer.
Griechenland produziert wirklich hervorragenden Wein, den man bei uns noch gar nicht kriegt, weil die müssen sich natürlich hier auf dem deutschen Markt gegen die anderen Weine erstmal durchsetzen. Ist auch nicht so bekannt.
Und ich denke, die Mengen, die sie produzieren, sind auch so minimal, dass die vor Ort direkt konsumiert werden. Die brauchen den Export überhaupt nicht, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also jedenfalls, auch auf Syros wird Wein produziert. In so kleinen Gärtchen. Und das ist eigentlich auch das Schöne auf Syros, wenn man da rumfährt. Also ich sag mal, überwiegend sind es tatsächlich kahle Hügel. So, wenn man früher kommt, ist es was anderes. Das ist alles noch schön grün. Aber im Laufe des Sommers, ich meine, da hat man natürlich auch große Hitze und so, dann wird es dann auch so langsam braun. Aber es gibt so viele, beispielsweise um Kini herum, das ist so eingebettet in Hügel, Terrassen mit Mauern und so weiter, und dahinter wächst alles Mögliche, abgesehen jetzt von Wein, auch so Granatäpfel und Oliven und Zitrusfrüchte, und überall ist irgendwie, sind da viele Blumen, Bougainvillen sieht man überall, also es ist einfach schön. Ja, und es sind dann so Farbflecken, ja, in diesen doch eher bräunlichen Hügeln.
Ja, das ist richtig. So ein bisschen Vegetation erfreut sich unser Auge immer dran, weil wir halt eben auch eine lange Winterzeit hier in Europa haben oder in Nordeuropa haben. Und sobald irgendwie was so bunt blüht, sind wir natürlich begeistert.
Genau.
Das ist schon richtig. Das ist schon so. Sag mal, du erzähltest gerade, dass die einige Griechen dann aus Athen natürlich da eine Villa haben oder so. Es erinnert mich ein bisschen wie die Île de Ré für die Franzosen oder Sylt für die Deutschen.
Ja, das, also
ist
ich hatte
das
so.
So ein bisschen in der Richtung?
Genau, ich hatte also so das, komischerweise musste ich immer an Sylt denken. Also das hat nichts mit der Landschaft zu tun und schon gar nicht mit den Stränden, aber so vom Gesellschaftlichen her. Also insgesamt, die Leute sind auch sehr schick angezogen und so allgemein. Und man kann sehr toll einkaufen da. Die Boutiquen, es gibt sehr viele Boutiquen da, die, sag ich mal, wirklich hochwertige Kleidung verkaufen. Und beispielsweise, was unglaublich auffällig ist, Sonnenbrillen.
Und zwar, ja, alle
ja, aber da reden wir jetzt nicht von Fakes, ja, sondern da reden wir von, ich sag mal, hochkarätigen Sonnenbrillen. Und wir haben auch, als wir da durch die Stadt gingen, also ich muss jetzt sagen, ich war mit einer Gruppe von Freunden dort und die sind alle so ziemlich affin, ne? Shopping, Sonnenbrillen und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang lernten wir dann auch den, sag ich mal, ich nenne ihn einfach mal den König der Syros Optiker, den lernten wir zufällig kennen, ein unglaublich netter Mann, Stavros heißt er, Stavros Kois. Und ja, und in diesen Shops, zuerst haben wir gedacht, wow, was liegen da für tolle Brillen. Ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht, bin nicht so so firm in den Marken, aber es waren nur hochkarätige Marken, konnte man alleine am Preis erkennen. Also so eine Brille für 500 Euro war jetzt irgendwie nicht das ganz große Besondere.
Wow, das ist kein Sondermodell, nee, kein Discounter.
Nee, überhaupt nicht. Und da habe ich dann auch gleich gelernt, also von dem Stavros, der sagte, okay, woanders sind es die Pumps von Jimmy Choo oder Manolo, sag ich mal. Und hier sind es die Sonnenbrillen, auf die Damen hier erpicht sind. Und er alleine hat drei drei Optikerläden. Aber da gibt es wirklich ganz viele.
Also so ein bisschen Statussymbol, ne?
Ja, genau. Ich meine, es sieht ja auch schick aus, ne? Frauen mit tollen Brillen und so weiter, tollen Haare und ne, wo man sich die richtig schön hochstecken kann, die Brille. Also ja, es ist schöne Anblicke überall, würde ich sagen.
Sehr cool. Aber wenn wir jetzt wieder so, wenn ich das so jetzt höre mit den teuren Boutiquen und so, dann erinnert mich das eher so wie bei Sylt und Capri. Und ich bekomme das Gefühl, das ist so eine Schickimicki-Insel mit richtig teuren Läden und ein bisschen überkandidelten Gästen. Ist das
nee,
so?
Das ist es wiederum gar nicht. Also Schickimicki, okay, kann man sehen, wie man will. Ich meine, reiche Athener kommen darüber, aber ich will mal so sagen, es ist... Nee, aber man erlebt dann eher so das griechische Familienleben, ja? Also die Feriengäste, die jetzt da kommen, ne? Die kommen mit Großfamilien und so auch am Wochenende. Ich meine, beispielsweise, ich habe es im Herbst erlebt, ne, wo es schon ziemlich ruhig auf der Insel war, aber am Wochenende kamen die dann rüber und ja, dann ist in den Tavernen richtig was los, lange Tische, es läuft der Wein, immer wieder tolle Gerichte aufgetragen. Ich muss dazu sagen, es gibt viele richtig gute Restaurants dort. Auch wieder was an unsere Insel erinnert.
Eher so ein relaxtes Ambiente.
Oder Sylt.
Eher so ein authentisches, relaxtes Ambiente.
So ein richtig, ja, total.
Für Familien, die sich halt eben was leisten können, aber halt eben nicht irgendwie da sind, um gesehen zu werden oder um in einem Michelin-Sterne-Restaurant zu essen, richtig?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Das ist alles mehr... Ich sag mal, familiär.
Und preislich dann auch nicht
wissen. Man trifft sich, ja, irgendwie. Ne? Man kennt sich, man trifft sich und ja, schmaust gemeinsam und lacht gemeinsam. Also tolle Atmosphäre, muss ich sagen. Sehr authentisch für mich gewesen, ja. So authentisches griechisches Leben auch. Und auch, sag ich mal, so die, wenn man jetzt mehr auf die bäuerliche Seite kommt, auch da, ja, es wird da, was ich schon erzählt, ich meine, da wird Olivenöl produziert, da wird Wein produziert. Kann man alles sehen, kann auch Wein pflücken. Und das machen die für sich, ne? Also das hat nichts mit Tourismus zu tun.
Kiki, nochmal auch drauf so einzugehen, weil du sagtest, ja, da kann man alles machen und erleben und das ist relativ authentisch. Das heißt, auch die Preise sind da nicht so durchgeknallt wie manchmal in manchen Hotels und Restaurants auf Santorin oder Mykonos oder
Kaffee. Nein, überhaupt oder nicht. Also eins der, ich sag mal, originellsten Lokale, ich kann nur mal ein Beispiel geben. Ich muss mal nachgucken, wie es heißt. Es liegt oben auf dem Berg und das ist berühmt, um da den Sonnenuntergang zu sehen. Ja? Man braucht eine ganze Weile, bis man oben ist, über diese kleinen, sehr, sehr kurvigen Straßen. Und es ist so eine richtig rustikale Taverne, die über die Insel und bis zum Meer guckt. Und es gibt da, ich sag mal, Hausmannskost, sehr, sehr schmackhaft. Es waren viele Gerichte dabei, die weiß ich nicht, für mich völlig unbekannt, aber alles köstlichst. Und wir waren da mit 10 Leuten und haben also wirklich geschlemmt hoch und runter und Wein dabei, auch nicht zu knapp. Und wir haben uns das dann geteilt und mit Trinkgeld, gutes Trinkgeld, kamen wir pro Person auf 20 Euro.
Oh krass, ja, das ist wirklich sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich meine, das war jetzt rustikal, ne? Ich meine, es gibt auch da natürlich auch sehr hochkarätige Restaurants, aber auch die im Verhältnis zu dem, was auf dem Tisch kommt, mit sehr viel Aufwand gemacht und weiß nicht, also mit Wein, wir waren nie mehr als bei 35 Euro pro Person, ja, so im
Ja, haben das wir geteilt, ist wirklich ne? noch sehr, sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann man definitiv nichts sagen und das zeigt wahrscheinlich auch mehr dieses Remote noch ein bisschen von dieser Insel, dass die noch down to earth sind und nicht so, nicht so überkandidelt und quasi die Touristen als Kuh da melken.
Genau.
Vielleicht kein guter Vergleich, aber oft kommst du dir ja als Touri schon so vor, als würden sie denken, du spuckst das Geld nur so aus.
Nee, das Gefühl hat man gar nicht. Die Leute sind auch unglaublich gastfreundlich. Ja. Also wenn man sich ein bisschen auch für
das
die interessiert.
So, oft, ne?
Ja, genau. Also ich muss also sagen, ich war ganz lange nicht in Griechenland. Insofern war das für mich auch wieder so ein richtig neues Erlebnis. Und alle Leute sind auch ansprechbar und freuen sich irgendwie, wenn man mit denen redet. Und Und aber das ist auch, das ist eine Insel, sag ich mal, wo jetzt Deutsch nicht unbedingt gesprochen wird. Ja, es gibt auch sehr wenig unserer Land.
Was machen wir jetzt mit den ganzen Zuhörern, die jetzt nicht Griechisch sprechen?
Nein, man spricht also meist Englisch. Englisch ja, ist normal. Also das ja, können ja, sehr klar. viele. Und ja, ich sag mal, in den Restaurants und in den kleinen Hotels und so, Englisch ist da gang und gäbe. Ist überhaupt kein Thema.
Ja, Stichwort Hotel. Wie kann man sich die Hotellerie da vorstellen? Der also Insel gibt, entsprechend natürlich wahrscheinlich nur, eher kleine Boutique-Hotels, ne?
Ja, es gibt tatsächlich nur kleine Hotels, keine großen. Und es gibt auch sehr schöne Villen, die man mieten kann. Aber die kleinen Hotels überwiegen. Also, ich weiß, zwischen 10 und 20 Zimmern oder noch weniger. In der Stadt beispielsweise gibt es auch so Hotels, die in alten Palazzi sind, ja, da sind da, fünf, sechs Zimmer, sehr schön restauriert und dann auch gerne mit modernen Accessoires aufgepeppt. Und wir hatten so ein kleines Hotel, das lag in dem, oder liegt in dem Fischerdorf Chini, das heißt Pino di Loto. Da sind wir drauf gekommen, weil eine Freundin vor ein paar Jahren dort gewesen ist und seitdem schwärmt die davon. Und deswegen sind wir überhaupt dahin, weil wir sagen, jetzt müssen wir uns das selber mal angucken. Und dieses Pino di Loto liegt so oberhalb von Chini, schichtet sich so über mehrere Terrassen mit sechs Bungalows. Das sind so kleine Suiten, sehr schön eingerichtet. Die Gastgeberin, die Besitzerin ist eine junge Frau, Terestina, und ja, die hat ein Faible für die griechische Designer. Jetzt überlege ich, natürlich, der Produzent heißt Kokomat, ist natürlich hier auch bekannt. Das, alles ausgestattet, sag ich mal, so Naturmaterialien, ja, so Kissen und Gestühl und so weiter. Und ja, das ist ein echter Traum. Ein großer Pool auch, wo man natürlich schön gemütlich sitzt und über die Bucht guckt. Zum Strand runter geht man ein paar Minuten. Ziemlich steiler Berg, muss ich sagen. Geht man ein paar Minuten. Es gibt gleich zwei Strände. Also einmal der rechte, dort, wo die Tavernen stehen. Und auf der, wenn man links runter geht, dann kommt man zu seiner kleinen Bucht, wo nichts weiter dran ist, so im Hintergrund so ein paar Häuschen und da dieses traumhafte Wasser, kristallklar, man kann ewig weit gucken, fällt mir auch gerade ein Beispiel ein, das erzähle ich gleich mal, wie tief man gucken kann. Ja, und da ist eine kleine Bar, das ist aber nur, sag ich mal, wird als Bed and Breakfast betrieben, ja. Zum Essen muss man
aber das ist ja gerade cool, wenn du Thema. Die authentischen lokalen Restaurants nutzen willst, dann ist Bed and Breakfast das absolut Richtige, sonst kommst du ja gar nicht, also gerade bei sechs Zimmern, da gehe ich immer, also würde ich immer von ausgehen, dass die Bed and Breakfast machen und halt eben den Leuten die Möglichkeit bieten, halt eben die kulinarischen Highlights der Insel halt eben selbst
zu entdecken. Dann, genau, ne? Und es ist ja auch nicht weit, ne? Also wenn man jetzt in Chini gibt's alleine, also ich schätze mal so, ja, ein Dutzend kleiner Lokale und auch dazwischen ein, ich glaube, das heißt Aioli oder so, ein sehr, so ein Gourmet-Lokal. Das ist natürlich dann auch wieder teurer, aber die anderen frischen Fisch von den Fischern und tolle Salate und ja, so wie man sich das erträumt.
Ja, klingt verführerisch. Zu dem Strand nochmal wolltest du uns was erzählen.
Von ja, zum Strand, nicht direkt zum Strand, sondern wir haben zusammen ein Boot, also wir Freunde zusammen haben ein Schiffchen gemietet von Nikos. Nico, ein griechischer Kapitän mit einem Schiff, kann man buchen über Syros Adventures. Und wir haben das Schiff für uns gebucht und der ist mit uns dann die Küste hochgeschippert und hat uns so einige Traumbuchten gezeigt. In einer haben wir dann natürlich auch geankert und bevor wir an den Strand geschwommen sind, sag ich mal, sind wir erstmal so ins etwas tiefere Wasser gesprungen und ich sag mal, das war so verlockend, dass wir einfach, weiß ich nicht, halt direkt im Mont rein. Und ich habe völlig vergessen, dass ich meine Sonnenbrille auf hatte.
Also, wie gehört du eben zwar jetzt nicht hast, zu den ganz teuren,
aber, genau, aber eine geschliffene, ja, also die will man nicht verlieren. So. Und nee. das ist mir aber erst aufgefallen, als ich wieder an Bord war und dachte, shit, wo ist jetzt meine Sonnenbrille? Und dann sagte irgendjemand, der noch an Bord war, so, Kiki, ich glaube, du hattest sie auf dem Kopf, als du ins Wasser gesprungen bist. Und ich, oh je, weil das Wasser war doch etwas tiefer. Und dann guckte ich ins Wasser und ja, was sah ich da in der Tiefe? Meine Sonnenbrille. Also ich daran, kann man gedacht, erkennen, daran kann man erkennen, wie klar das ist, ja. Und ja, ich sag mal, das war so 3, 3,5 Meter tief und ja, da sprang natürlich auch gleich der Nikos hinterher und hat mir die wieder rausgeholt.
Sehr cool. Klang eher nach einer billigen Ausrede, deinem Mann zu bewegen, dir eine neue zu kaufen, nachdem du uns gerade eben schon erzählt hast, wie cool die Sonnenbrillen da sind.
Ja, eine neue gab es dann später auch.
Okay, ah, siehst du, doch richtig geraten.
Ja, genau. Also dieser Bootsausflug, der war auch, sag ich mal, wirklich super. Insofern, wir hatten dann die ganze Bucht für uns und den Strand und es wurde dann hergerichtet, wurde gegrillt und wir wurden toll bewertet. Das machte der Captain persönlich und der hatte noch eine Deckhand dabei, die liebe Marie, eine junge Frau, die da geholfen hat. Und weiß ich nicht, irgendwann sprang sie mal auf den Felsen und stand dann frei und Nikos machte Musik an und dann hat sie uns einen, ich sag mal, sah für mich aus wie so ein griechischer, ein Bauchtanz vorgeführt. Und das Ergebnis davon war, abgesehen davon, dass das wirklich faszinierend war und wir schon 2, 3 Gläschen Wein intus versucht haben, das nachzumachen. Ich meine, sah natürlich nicht so richtig toll aus, aber wir waren ja unter uns. Aber als sie da oben stand und tanzte, kamen so 1 oder 2 Yachten vorbei und wollten eigentlich an der Bucht vorbeifahren. Und dann haben sie die Marie auf dem Felsen gesehen und schwupp, legten die sich in die Kurve und ankerten dort auch.
Und vorbei war es mit eurer Ruhe.
Nein, sie kamen nicht an den Strand, die blieben an Bord.
Okay.
Das war irgendwie, mir schien das irgendwie so ein bisschen abgesprochen, muss ich mal dazu sagen.
Aber auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, was man nicht vergisst, ne?
Ja.
Ja, sehr cool, sehr cool. Sag mal, Strand nochmal, manchmal ist Kieselsteine und so weiter oder ist das feiner
Beides. Als Sandstrand? Beides, also es gibt Kieselstrände und es gibt auch Sandstrände. Also die Sandstrände sind nicht so weiß, wie man es auf den Fotos sieht, aber sie sind völlig in Ordnung.
Also kann man wunderbar rein ins Wasser, ohne sich
da... Vor allen Dingen, es gibt Strände... wo man direkt ins Wasser gehen kann, also sprich, wo dann Sand unten drunter ist, ja, wo man nicht auf den Felsen rumsteigen muss und Angst haben muss vor den Seeigeln.
Genau, das ist immer wichtig, glaube ich, für einige von unseren Zuhörern, die mögen gerne, wenn sie gemütlich ins Wasser einsteigen können oder auch wieder rauskommen dann.
Ja, genau. Ja,
ist auch sehr bei Kieselsteinen ist manchmal das Rausgehen dann doch etwas der Challenge.
Ja.
Kiki, was sind so die Highlights, die man sonst nicht verpassen müsste, wenn man da vor Ort ist?
Ja, ich habe es eigentlich fast alle schon genannt. Also ein Shoppingbummel in Ermopoli und die Promenade, das habe ich natürlich noch nicht erzählt, da gibt es eine ganz lange Promenade, die haben sie vor nicht allzu langer Zeit, aber sowas von aufgehübscht, also das ist filmreif. Allein da lang zu gehen ist toll am Hafen, da liegen dann, ja natürlich liegen da Schiffe, aber nicht zu viele, so diese griechischen Holzschiffe, aber auch Yachten und auf der anderen Seite der Straße ein Lokal neben dem anderen, aber alles sehr nett und ich sag mal dezent und ja, griechisches Leben spielt sich auch darin ab. Und dann, wenn man jetzt weiter zurückgeht in die Stadt, dann gibt's keine kleinen Gassen, sehr hübsch ist der Markt, kleiner Markt, aber sehr, sehr hübsch, dann im hinteren noch ein bisschen, man muss da einfach so ein bisschen rumlaufen und kommt mal auch so in so kleine Fressgassen rein. Ganz, war für mich völlig überraschend, plötzlich. Und die sind dann so von Bougainvillen überdacht. Mhm. Von der Optik schon sehr schön.
Mhm, traumhaft, ja.
Ja, und dann gibt es da ein Theater, das Apollo-Theater. Das stammt auch schon wieder aus dem 19. Jahrhundert. Weil, wie gesagt, die Leute hatten Geld und ließen sich gerne unterhalten. Und zu diesem Anlass wurde das Apollo-Theater gebaut. Sehr außergewöhnlich, ja, auf so einer kleinen Insel. Und die Highlights dann, wenn man auch ein bisschen dann auf der Insel, also da gibt es natürlich, ein Highlight, das darf ich überhaupt nicht vergessen. Das war nämlich eine Überraschung. Ein kleiner Tipp von unserer Gastgeberin, Terestina, die sagte, das gibt so eine Abendveranstaltung, die ist privat. Das müsst ihr unbedingt erleben und ich melde euch da an. So, wir wussten aber gar nicht, um was es geht. Sind dann mit den Autos, wir haben in Kini gewohnt, da steht das Pinot di Loto. Also wieder über den Berg, man fährt über so eine Passstraße drüber, wieder zurück. Und dann trafen wir Terestina dort auch mit ihren Eltern. Und die gingen dann mit uns da, weiß ich nicht, so ein bisschen schummerig kam einem das vor, durch so eine ganz kleine Gasse, so ein Holperweg. Und dann standen wir vor einer großen Mauer mit einer Holztür. Muss jetzt dazu sagen, es war Abend, ja, die Sonne ging gerade unter. Und dann ging diese Holztür auf und dahinter stand ein junger Mann, der heißt Dimitri, und empfing uns da. Und dahinter war, das konnte man erstmal gar nicht so erkennen, jedenfalls uralte Mauern, die letztendlich waren die gar nicht so alt, aber da kam einem eigentlich erstmal vor, wie was wirklich ganz alt ist. Aber es war eine alte Tuchweberei. So, zwei Hallen nebeneinander und in der Mitte ein Hof, der war dann mit Fackeln beleuchtet. Sehr, sehr schöne Atmosphäre. Das Ganze war, wie wir dann letztendlich gehört haben, eigentlich eine Event-Location. Ja, da werden Hochzeiten veranstaltet oder das sind manchmal auch Filmteams, die da irgendwie was machen oder es werden Partys gefeiert. Also das Ganze ist privat. Und das Irre ist, die eine Halle, die war bis die Webers eine Tuchweberei gewesen und die war so bis in die 70er Jahre war die in Betrieb. Und wenn man jetzt da reingeht, es ist alles noch da, als wären die Leute gerade eben weggegangen, ja?
Als wäre die Zeit stehen geblieben.
Als wäre die Zeit, ne, komplett stehen geblieben, ja. Und der Dimitri hat die eine Maschine noch mal angeschmissen und dann hast du diese Geräusche, ja? Dung, dung, dung. Von den Webstühlen, ja? Mechanischen Webstühlen. Und also toller Eindruck, ja. Und man fühlt sich dann tatsächlich zurückversetzt in die Zeit. So, und hat uns das alles erzählt, wie das war. Und dann geht man in die andere Halle. Zwischendrin gab es natürlich mal einen Drink. Und in der anderen Halle hat er so eine Art Museum eingerichtet. An den Wänden entlang gibt es so Kästchen, wo. Es gab ja eine ganze Menge Industrie auf der Insel und wo er aus den alten Fabriken dann noch irgendwelche Relikte geholt hat, die da ausgestellt sind, so Fabrik für Fabrik, die heute nicht mehr existieren. Aber in der Mitte dieser Halle steht ein ganz langer Tisch, also gefühlt 100 Meter, aber ist er nicht, also aber bestimmt 20 Meter. So. Wow. Und dort ist dann für die Gesellschaft, wie für uns, sag ich mal, wurde dann gedeckt, so auf Papier, eine Papiertischdecke und da drauf waren dann Käse, alles direkt auf dem Papier, Käse, Wurst, Gemüse und so weiter. Und zwar wurde dann im Stil gegessen, wie die Arbeiter das früher gemacht haben.
Wahnsinn, ja, das hört sich cool an.
Ja, das war, ja, toll, wirklich toll. Waren noch ein paar andere Leute.
So was Außergewöhnliches.
Ja,
wirklich, ne?
Ein paar andere Leute außer unserer Gruppe und also Locals da aus dem Ort. Und die hatten das auch noch nicht gesehen und haben dann die Gelegenheit gleich wahrgenommen. Und die Geschichte dahinter ist, dass dieser Dimitri, der hat diese alte Anlage durch einen Zufall entdeckt. Er sagte, durch ein Loch in der Mauer hat ihm ein Freund gezeigt, also du musst da mal, komm mal mit durch und so, dann sind die da durchgekrabbelt und haben diese alten Hallen entdeckt, ja, völlig verkommen, ne, so, weil wie gesagt, seit den 70er Jahren war da niemand mehr. Und ja, und dann hat der Dimitri hat dann diese Dinger, also wie ich das verstanden habe, gepachtet, gekauft, kann ich nicht sagen, ich glaube gepachtet, und hat die, ich sag mal so, in der Zeit von 7 Jahren und immer wieder natürlich brauchte der Sponsoren und irgendwoher Geld und so nach und nach restauriert. So, und das, was wir jetzt gesehen haben, das ist so das fertige Teil.
Ja, Wahnsinn, eine coole Event-Location.
Ja, wenn man total sowas cool. Mal, ja, apropos Event-Location, ja. Also ich habe auch oft gehört, das war auch ursprünglich, ich sprach von meiner Freundin, die war das erste Mal auf Syros vor 4-5 Jahren, weil sie da auf eine große Party eingeladen war. Und das passiert offensichtlich öfters, dass da große, sag mal, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Hochzeiten oder so stattfinden und dann, ja, Leute eingeladen werden und ja, und dann meistens so begeistert von Syros sind, dass sie dann auch nochmal wiederkommen. Oder sich dann auch noch ein Haus kaufen oder so.
Spricht für sich, du brauchst nur das nötige Kleingeld dann dafür, ne? Genau. Wollen wir vielleicht nochmal jetzt Syros verlassen? Und du sprachst ja, du bist über Athen angeflogen. Macht es von dir, von deiner Seite aus, würdest du den Leuten raten, Syros mit einem kleinen Athen-Aufenthalt zu verbinden? Oder
auf alle Fälle. Also, ja, weil man sowieso über Athen muss. Und wir haben es in dem Fall am Ende gemacht. Also wir waren erst die Woche auf Syros und haben dann noch drei Tage, glaube ich, angehängt. Haben dort auch wieder sehr schön gewohnt im Imperian. Das ist ein Designhotel mitten in der Stadt, mitten drin in der Altstadt. Und ja, dass wir auch alles zu Fuß machen konnten. Und ich muss jetzt nicht so viel über die Sehenswürdigkeiten von Athen erzählen. Es gibt reichlich, ne, wie wir alle wissen.
Die kriegst du auch in 3 Tage nicht gesehen. Ja,
genau. Aber einfach da, es gibt ja inzwischen sehr viele Fußgängerzonen und du sagtest mal, du hattest so von früher her, eigentlich war das jetzt nicht so, dass du sagst, da muss ich jetzt nochmal hin, weil es die Luftverschmutzung so hoch war.
Also ich hatte früher Erinnerungen, sehr viel Luftverschmutzung, eine sehr hektische Stadt. Natürlich im Sommer auch will ich Luftzirkulation, sehr warm. Also ich kann mich erinnern, dass wir bei den ganzen Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten, wahrscheinlich weil wir im Sommer da waren, also mehrfach wohl, dann auch immer sehr anstrengend war das Ganze. Dann hatte ich meine Geschäftsreise, da hatte ich ein beiges Kostüm an, das war nachher nicht mehr beige, sondern grau, als ich fertig war mit meinen Terminen am Tag. Also ich habe schon an Athen so eher, wie soll ich sagen, stressige Erinnerungen, außer natürlich die wunderschönen Abenden in der Altstadt, in den kleinen Gassen, wo es dann ein Restaurant neben dem anderen gab. Das war immer das Highlight. Aber deine Empfehlung zu Athen
meine
oder dein
Empfehlung
Eindruck von
ist
Athen
auch,
ist ja komplett anders.
Ne? Ja, meine Empfehlung ist sowieso, das Ganze eigentlich im Herbst zu machen.
Ja.
Erstens mal, dieses Jahr wissen wir sowieso noch nicht, was in der Vorsaison los ist und was los ist und wie es funktioniert. Also bis zum Herbst dürfte es wieder gehen. Und man hat, das betrifft jetzt auch Syros. Ich sag mal, für die Herbstferien ist das ein idealer Platz. Wir hatten 30 Grad, eine Woche lang nur blauen Himmel. Und das Wasser, das ist ja das Wichtigste, dieses Wasser hatte 26 Grad.
Das ist genau das, schon Karibik.
Ne? Ja, genau. Und dadurch, dass man da eben auch schnell hinkommt, oder auch nach Athen, ja. Man kann ja von allen Flughäfen in Deutschland, von allen Großflughäfen, kommt man direkt nach Athen.
Ja, auch relativ preisgünstig, ne?
Genau.
Also,
ich habe das gerade mal gecheckt,
weil es viele Verbindungen gibt.
Genau. Also, man kann mit Lufthansa direkt oder hier von Hamburg, wir sind mit Aegean geflogen. Mhm. Und man kann auch mit Swiss fliegen. Also, es gibt viele Verbindungen. Und, wenn man jetzt, muss ich nochmal dazu sagen, wenn man jetzt Syros am Anfang macht und dann in Athen landet und man will dann gleich weiter, dann muss man echt darauf achten, dass die Flugverbindung so ist, dass man relativ früh ankommt. Also damit das mit der Fährverbindung hinkommt, ja.
Ja, klar.
Das heißt so zwischen Landung und Abfahrt der Fähre, ich würde da 3, wenn nicht 4 Stunden mit einrechnen. Weil man muss aufs Gepäck warten und wir hatten uns damals ein Auto bestellt und sind dann nach Piräus gefahren, wo die Fähre abgeht. Und wir sind dann mit Lufthansa geflogen, weil die früher ankam. Die war schon um 2:30 da und die Fähre ging um 5:30. So. Wir waren aber dann viel zu früh da, weil wir viel schneller durchgekommen sind, als wir überhaupt gedacht hatten. Und wir hatten, weiß ich nicht, noch 2,5 Stunden Zeit. Und haben gedacht, dann gehen wir doch noch irgendwo nett essen. Und sind dann in Piräus noch in ein Restaurant gegangen, direkt am Wasser. Das hieß, glaube ich, Sorbas, habe ich mal nachgeguckt in meinen Notizen. Und das war für uns so, sag ich mal so, aus Deutschland kommt, gleich fing es damit an. Man saß
kompletter
direkt
Einstieg
am
ins
Wasser.
Zielgebiet, ne?
Man sah
genau.
Die Fische unten schwabbeln und die tollen Fische auf dem Teller.
Ja,
die
das ist dann gleich.
Die Yachten dümpelten rum. Und und wir haben denen vorher gesagt, okay, wir müssen dann und dann wieder weg, bis dahin müssen wir durch sein, um dann zur Fähre zu kommen. Das ist dann von dort, ich glaube, zur Fähre waren es 10 Minuten mit dem Auto. Das Auto hat gewartet auf uns. Und ja, und das ist auch eine tolle Sache. Und wir sind also mit der langsamen Fähre gefahren, weil die schnelle fuhr nicht mehr, dauert 4 Stunden. Und zurück sind wir mit der Expressfähre gefahren, die dauert 2 Stunden. Und wenn man zurückfährt, kann man sich das natürlich dann aussuchen. Wann man fahren will. Ne? Also es gibt verschiedenste Zeiten. Das kann man alles nachgucken. Und auch buchen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück nach Athen. Wo waren wir stehen geblieben?
Eigentlich an der schönen Stadt. Du sagtest, es ist viel schöner als meine Erinnerungen und weniger stressig, ja, also, weil da vieles passiert
genau.
ist.
Genau, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie das im Hochsommer ist, außer dass ich mir vorstellen kann, dass man dann bei 40 Grad rumläuft und das, was du gerade gesagt hast, es ist dann sehr, sehr anstrengend. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass dann die Luft auch irgendwie ist und von sich aus schon mal sehr schwer. Aber als wir jetzt im Herbst da waren, also es mit dem Verkehr hielt sich total in Grenzen, weil in der Zwischenzeit gibt es ja auch eine U-Bahn und eine S-Bahn und so weiter und viele Leute fahren inzwischen eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, der Verkehr ist offensichtlich weniger geworden. Ich habe keine Vergleiche, weil ich vorher noch nicht da war, aber wir fanden das überhaupt nicht schlimm. Ich sag mal, okay, wenn in der Altstadt, ja, weil es gibt Straßen, die sind natürlich, da staut sich der Verkehr, aber ich sag mal so, die breiteren Straßen, um in andere Viertel zu kommen, weiß ich, kein Problem.
War völlig okay. Ja, ja, und in der Altstadt hast du ja auch viele Fußgängerzonen.
Also. Wollte ich gerade sagen, da geht man sowieso zu Fuß. Genau. Und da sieht man ja auch viel mehr. Und was mich also in Athen völlig überrascht hat, ich meine, du weißt, ich kenne mich weltweit ziemlich aus mit vielen Städten.
Absolut.
Aber ich glaube,
ich
habe noch keine Stadt erlebt mit so vielen Lokalen aneinandergereiht. Und eins schicker als das andere. Und dazwischen dann mal was Rustikales, was ganz Cooles, was Designeriges, was völlig verplüscht ist. Unglaublich. Unglaublich.
Also du hast die Qual der Wahl quasi. Ja. Und das ist natürlich auch, macht auch ein bisschen das Ambiente der Stadt aus dann, ne?
Genau. Und wie gesagt, diese ganzen Lokale, Tavernen oder Restaurants, das zieht sich also auch bis in die Viertel, wo die gar nicht mehr touristisch sind, ne? Weil die Leute, wie man weiß, die Griechen gehen ja selber unheimlich gern aus. Das ist immer das Gefühl, vor allen Dingen am Wochenende, da sitzt ganz Athen, sitzt eigentlich draußen auf den Terrassen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine wirkliche Lebensart der Athener, dass man genau. eigentlich wenig zu Hause kocht und halt eben gerne essen geht, besonders sonntags, ne?
Besonders sonntags. Also, wie gesagt, es war im Oktober und es war ja schon, war Corona-Zeit, aber Griechenland war offensichtlich noch sehr frei davon. Aber, ne, man hatte dann so, es wurde wirklich voll. Da Abstand zu halten war dann so ein bisschen schwierig, aber in den Restaurants war, also das war ganz streng, alle Hygienemaßnahmen und man durfte auch nur mit maximal 6 Leuten am Tisch sitzen. Was für uns dann nicht so ganz einfach war, weil wir waren 8 oder auch 9 und mussten uns dann auch 2 Tische verteilen. Also, das haben die ganz strikt durchgezogen.
Ach cool, ihr musstet euch richtig verteilen. Ihr konntet die Tische nicht zusammenschieben?
Nee, da musstet ihr. Oh. Nee, halber Meter mindestens dazwischen oder Meter, ja.
Aber gut, ich meine wirklich gut, weil wir müssen halt eben, ja, also ich meine, ich finde es gut, wenn man Prinzipien hat, dass man die dann auch beibehält und dass man dann entsprechend agiert. Und das bietet ja auch eine gewisse Sicherheit gerade für uns als Touristen, die wir uns schon für ein anderes Land halt eben entschlossen haben, ne?
Und wo ich auch überrascht war, wie viele richtig gute Restaurants es da gibt. Richtig gut.
Würdest du denn dann Athen
super
so als
Küche. Und dann eben wieder in diesen Restaurants, wo du auch die tollen Weine bekommst, ja. Also
ja, klar.
Auch viele hippe Restaurants natürlich. Also es bringt, also uns hat das wahnsinnig viel Spaß gebracht. Galerien gibt es inzwischen
so
auch viel.
Kiki, als würdest du auch Athen als Weekend-Destination in Erwägung ziehen.
Ja, genau, mit den Flugverbindungen.
So, wo man hingehen kann, wenn man das erleben will, ein paar Tage nur.
Genau. Also ein Freund von uns, der kam dann noch nachgeflogen, der kam, glaube ich, dann am Freitagmittag an aus Hamburg. Und und dann sind wir am Montag früh wieder zurückgeflogen.
Ah ja, cool. Also wirklich auch ein Geheimtipp, Athen zu machen, so wie man sonst Paris, London und Amsterdam macht.
Ja.
Mit mindestens genauso hippen Restaurants und stylisch Plätze und wahrscheinlich nur einfach mehr Sonne, besseres Wetter und du kannst draußen sitzen.
Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Empfehlungen für entsprechende Guides. Das werden wir dann später nochmal besprechen.
Leg los.
Ja, wir hatten einen Guide, Jakob. Jakob kommt aus Österreich, der lebt dort schon sehr lange, ein Künstler. Und der ist mit uns vor allen Dingen durch die nicht so bekannten Viertel gezogen. Und das war dann auch besonders spannend, muss ich sagen. Und hat sehr viel erzählt, sag ich mal, auch so von der neuen Geschichte, ja. Auch von den Aufständen, die es dann doch hin und wieder mal gibt in Athen und was passiert ist vom Studentenleben. Und so, das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann hat mir eine Guidin an einem nächsten Tag Antoni, die war kulinarisch bewandert und die hat uns in die kleinen Shops gebracht, wo man dann auch probieren kann, was immer das jetzt war, ob es jetzt Olivenöl war, also und alles so hochkarätige Sachen, ja, also Qualität, Qualität. Oder Wurstwaren, waren in einer ganz tollen Schlachterei, wo man dann auch gleich probieren kann und ja, das war einfach toll.
Also ein echter Kulinarik-Trip hört
ja
man raus.
Ja,
ne? So,
kann man
also
machen, genau.
Hätte ich Griechenland so nicht unbedingt eingeschätzt. Ich wäre dann eher nach Spanien oder Italien für einen Kulinarik-Trip gegangen. Aber das ist ja schön, wenn man noch mal eine neue Empfehlung bekommt und,
genau,
und Griechenland mal unter einem anderen Aspekt sieht. Ne?
Genau, genau. Das war für mich auch überraschend. Weil, wie gesagt,
ja,
das war mein erster Besuch in Athen. Und ich bin also im letzten Jahr gleich zweimal da gewesen. Das erste Mal war ich genau vor einem Jahr da. Da war ich auf Recherche für Connoisseur Circle und habe da für eine Geschichte, sag ich mal, gerade die kulinarische Szenerie mir da angeguckt. Lohnenswert, kann ich nur empfehlen.
Also wenn du das sagst, liebe Zuhörer, dann könnt ihr euch echt drauf verlassen, dass mit einem Experten, einen Rat von einem Experten habt. Kiki kennt sich da wirklich hervorragend aus und ja, das ist eigentlich toller Tipp, kommt man nicht unbedingt drauf, aber die Flugverbindungen sind klasse und das Wetter ist gut und wenn man dann noch so schöne Highlights da erlebt, das hört sich echt klasse
an. Genau.
Sehr, sehr gut. Ja, Kiki, hast du uns noch irgendwie sonst was, du irgendwas, was uns noch unbedingt auf dem Weg mitgeben sollst? Sonst würde ich sagen, wollen wir diese Folge dann auch damit mit diesen tollen Worten und diesen tollen Empfehlungen abschließen.
Genau, ich muss mal eben in meine Notizen gucken, ob ich frage, wo sind sie?
Habt ihr einen Hund oder so vielleicht?
Nein.
Der es irgendwie weggeschnappt haben könnte?
Nee. Also ich glaube, ich habe das Wichtigste erzählt.
Sehr schön, sehr schön. Ansonsten, wie immer, in unseren Blognotes findet ihr dann die entsprechenden Tipps und die entsprechenden Kontakte, die ihr dann nachlesen könnt und die passenden Links dazu, damit ihr wirklich unsere kleine Ausführungen hier und Empfehlungen auch einfach nachvollziehen könnt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön,
tschüss,
hat
Kiki
wieder großen Spaß gebracht.
Absolut,
ja auch
immer
gerne,
wieder,
ne,
gerne. Wie wir sehen uns bestimmt nochmal.
Genau.
Oder hören uns nochmal.
Das hoffe ich doch, möglichst bald wieder.
Danke,
also,
dir nochmal, alles Liebe. Ciao, ciao.
Dir auch, ciao.
Vielen Dank, liebe Kiki. Es war wie immer inspirierend und mega cool, mit dir zu plaudern. Für euch heißt es nun mitmachen und das wichtigste Sommeraccessoire schlechthin, eine Ersatzsonnenbrille oder eine neue Sonnenbrille gewinnen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr, wie immer, in unseren Shownotes. Hört gerne in einer Woche wieder rein, wenn wir euch dann nach Helgoland mitnehmen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Eure Simone.